Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Es ist schön, euch auch mal wieder von hier vorne sehen zu können. Hier im Bezirk ist man meistens so als Pastorpraktikant in den umliegenden Gemeinden im Predigtdienst und ist gar nicht mehr so oft dann hier. Es besteht durchaus die Chance heute, dass die Geschichte, die wir uns jetzt anschauen werden gemeinsam, hier aus Gottes Wort etwas mit dir machen wird. Es kann sein, dass neue Informationen kognitiver Natur für dich mit dabei sind, die dich faszinieren. Es kann sein, dass du einen Text, eine Geschichte nochmal völlig neu siehst. Aber in jedem Fall hoffe ich, dass du heute eine Begegnung hast mit einer Person, nicht nur mit Information. Als jemand, der in einem Elternhaus groß geworden ist, wo das christlich einfach da war, wo biblische Geschichten da waren, der in die Kindersabbatschule gegangen ist und völlig fasziniert von diesen Filzwänden, ihr kennt die vielleicht noch, oder? Diese Filzwände, wo man Figuren und Szenen hat, die man nachspielen kann an biblischen Geschichten, der damit groß geworden ist, der hat in den paar Jahren, die er jetzt nun schon lebt, in meinem Fall knapp Richtung 30, diese Geschichten schon immer mal wieder gehört. Es gibt immer wieder Momente, in denen ich mir wünsche, eine solche Geschichte zum allerersten Mal zu lesen oder zu hören. Ihr kennt diese Momente des ersten Mal etwas Erlebens. Ich war unlängst in den Bergen und bin dort Passstraßen gefahren. Diese Passstraßen sind nach wie vor faszinierend. Der Großglockner war mit dabei. Und zu dieser Jahreszeit hast du oben an den Passhöhen noch Straßensegmente, die durch den Schnee durchgefräst sind, wo du rechts und links 5 Meter Schnee teilweise noch hast. Und das ist faszinierend. Aber ich bin diesen Pass schon 2-mal gefahren. Dieses Erlebnis war nach wie vor packend. Aber das erste Mal diesen Pass fahren, das erste Mal etwas erleben, das erste Mal irgendwo hinkommen, die erste Begegnung mit einer Person, die dir danach richtig ans Herz wächst, das kann durchaus ein Moment sein, den du so in der Form nicht mehr wiederholen kannst. So schön es auch wäre. Mit Blick auf die Bibelgeschichten geht es mir da manchmal genauso. Ich lese eine Geschichte und weiß, sobald ich die ersten Verse gelesen habe, wie sie schon ausgeht. Also rein erzähltechnisch. Noah, Sintflut und dann rattert es schon. Das ist nicht verkehrt, aber zum ersten Mal diese Geschichte zu lesen, würde ich nicht nein sagen. Aber es gibt Momente in deinem Leben, die Situationen nach sich ziehen und Auswirkungen auf dein Leben haben, sodass du, wie in meinem Fall zum Beispiel, bereits bekannte Geschichten doch noch einmal neu liest. Weniger, weil du jetzt das Ende doch wieder vergessen hast, als mehr, weil diese Geschichte auf einmal in dein Leben spricht, in einer Art und Weise, die sie vorher nicht gemacht hat. Vor 3 Jahren war es zum Beispiel so, in und um die Zeit herum, als meine Mutter und ich meinen Bruder verloren haben, waren es Texte wie Johannes 11, wo da 2 Schwestern zu Jesus kommen und sagen, Jesus, wenn du da gewesen wärst, dann wäre mein Bruder jetzt nicht gestorben. Im Alten Testament. Texte, wo Menschen völlig am Boden sind, wo sie innerlich und äußerlich manchmal zerrissen sind und zu Gott schreien und sagen, Gott, ich verstehe es nicht. Diese Texte habe ich dann neu gelesen, weil in meinem Leben sich etwas geändert hat, sodass diese Texte auf einmal noch mehr meine geworden sind. Kürzlich, und ich darf es gerade sehen, meine Frau und mein Sohn sind da, hat es wieder eine Veränderung in meinem Leben gegeben. Vor ein bisschen mehr als 2 Monaten wurde unser kleiner James geboren und da habe ich das wieder erlebt, diesmal in Richtung Freude. Texte, wo mir Gott entweder explizit oder implizit als Papa, als Vater, als Elternfigur begegnet im Text, die lese ich völlig neu. Ich meine, ich bin immer noch Sohn, das werde ich auch bleiben, aber jetzt bin ich auch noch Vater, ich bin Papa. Und solch eine Geschichte hat mich in den letzten Wochen beschäftigt und ich lade dich ein, dich auf eine Reise zu machen in eine Familie, die, um es kurz zu fassen, überhaupt nicht dem Ideal entspricht und trotzdem im Volk Gottes war. Man nennt es die Geschichte vom verlorenen Sohn. Aber wir werden heute diese Geschichte nicht im Neuen Testament lesen. Wenn du diese Geschichte im Kopf hast, super, behalt dir diese Gedanken, wie diese Geschichte verläuft, wie Jesus sie erzählt, behalt sie dir im Kopf. Wenn nicht, könnte es spannend sein, dass du im Lauf des Nachmittags oder in den nächsten Tagen diese Geschichte im Neuen Testament mal suchst, nach dem verlorenen Sohn. Und wenn du sie gefunden hast, mal liest. Ich möchte heute die Geschichte des verlorenen Sohns mit dir betrachten, die du im Alten Testament findest. Und ich lade dich ein, dass wenn du deine Bibel dabei hast, dass du sie entweder aufschlägst oder auftippst, je nachdem, was du gerade da hast, und mit mir ins zweite Buch der Könige kommst. Ins zweite Buch der Könige in Kapitel 21. Wir begegnen hier einem Sohn. Gut, bei einem Jungen, bei einem Mann ist es klar, dass er irgendwann mal als Sohn angefangen hat und vermutlich auch ein Sohn bleibt. Das liegt in der Natur der Sache. Den Sohn, den ich meine, den findest du gleich im ersten Vers in Kapitel 21. Zweiter Könige, Kapitel 21, Vers 1. Hier wird uns jemand vorgestellt mit dem Namen Manasse. Es wird berichtet, dass er 12 Jahre alt war, als er König wurde. Er regierte 55 Jahre, heißt es hier in meiner Elberfelder Übersetzung. 55 Jahre in Jerusalem. Der Name seiner Mutter war Hephzibah. Wenn du die Geschichte kennst, wird dir auffallen, wer sein Vater war. Das siehst du ein Kapitel vorher. Ein Kapitel vorher geht es um den König Hiskia, der tatsächlich vor einer tödlichen Situation stand und kurz zusammengefasst hat, er Gottes Gnade erlebt. Gott sagt ihm in Kapitel 20 in Vers 6, dass Hiskia gesund werden wird, dass er noch einmal in seinen Tempel hineingehen darf und dass er noch 15 Jahre zu leben zusätzlich dazu bekommt. Kurz gefasst, beim König Hiskia, wie auch bei vielen anderen Königen im nördlichen und südlichen Reich des Bereichs Israel, ging es, nett formuliert, oft bergab und selten bergauf. Das waren sehr durchwachsene Könige. Mit Blick darauf, wie sie sich persönlich gehalten haben, mit Blick darauf, wie sie Gott begegnet sind, mit Blick darauf, wie sie mit ihren Untertanen, für die sie Verantwortung tragen, umgegangen sind. Und dieser Manasse wächst jetzt in dieser Königslinie auf. Und für die, die sich da historisch interessieren, plus minus sind wir hier im 7. Jahrhundert vor Christus, 696 ungefähr bis 642 wären da seine Regierungszeiten. Es wird davon ausgegangen, dass er dann 10 Jahre Koregentschaft mit seinem Vater hatte. Aber der wichtige Punkt ist, das, was er macht. Hier wird sehr schnell durch das Leben von Manasse durchgegangen, in Kapitel 21. Und wenn wir uns gleich das anschauen, was er gemacht hat, für welche Dinge er sich in seinem Leben entschieden hat, privat und als König, auch in Funktion als Vorbild für sein Volk, dann kann man sich gut die Frage stellen, wie hat jemand, der auch als kleines Baby, so wie du und ich, angefangen hat, so enden können? Gleich im zweiten Vers in Kapitel 21 begegnet uns das, was der Schreiber hier im Buch immer wieder anbringt, so eine Art Einordnung oder Bewertung dessen, was der König macht. Er sagt, in meiner Übersetzung hier, er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach den Gräueln der Nation, die der Herr vor den Söhnen Israels vertrieben hatte. Die Idee war mal gewesen, dass, für den Fall, dass die Geschichte des Volkes Israel gerade nicht so klingelt bei dir, Gott sein Volk, damals noch in ägyptischer Gefangenschaft, befreit, Moses da eine große Figur, sie mitnimmt in das Land Kanaan und sie dort ansiedeln lässt, damit sie nicht so leben, sich nicht so geben wie die dortigen Stämme und Völker, sondern dass sie ein positives Beispiel sind. Ein positives Beispiel dafür, was passiert, wenn ein Mensch und in weiterer Folge eine ganze Gruppe von Menschen, ein Volk, diesem Gott, der sich hier offenbart hat, nachfolgt. Was passiert dann in diesem Leben? Sie sollten ein lebendiges, positives Beispiel werden. Aber im Laufe der Geschichte kommen immer wieder diese Momente, wo einzelne Personen oder ganze Gruppen oder große Teile des Volkes das Prädikat bekommen, sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Um einen kleinen Eindruck dazu bekommen, davon zu bekommen, wer Manasse ist, was er gemacht hat, lesen wir die nächsten Verse. Wir haben schon festgestellt, dass er verglichen wird, und zwar, er macht es wie die Völker drumherum, nach den Gräueln der Nation. Was hat er jetzt hier alles auf seinem Lebenslauf vorzuweisen? Vers 3, er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia vernichtet hatte. Er errichtete Altäre für den Baal, machte eine Aschera, wie sie Ahab, der König von Israel, gemacht hatte. Er warf sich nieder vor dem ganzen Herr des Himmels und diente ihnen. Es geht dann weiter, nicht nur Anbetung wie die Nation, also Anbetung von anderen Göttern oder Götzen, nicht nur, dass er Anbetungsstätten aufbaut für andere Götter, nicht Gott, nicht nur, dass er Himmelskörper anbeten lässt, er geht sogar weiter, sodass er Altäre für fremde Götter im Tempelbereich des Tempels in Jerusalem aufbauen lässt. Er verführt das Volk, wird gesagt. Er lässt seine Söhne durchs Feuer gehen. Das kann sich auf okkulte Praktiken beziehen, ohne Menschenopfer, kann aber auch mit Menschenopfer sein. In jedem Fall ist die Liste dessen, was er hier auflistet, der Schreiber, ungefähr so zu beschreiben: Wenn Manasse absichtlich nach Dingen gesucht hätte, mit denen er Gott richtig reizen kann, dann hätte er es besser nicht machen können. Der Kerngedanke findet sich hier am Ende von Vers 6. Im zweiten Teil von Vers 6 heißt es hier in meiner Übersetzung, er tat vieles, was böse war, in den Augen des Herrn, um ihn zu reizen. Andere Bibeln übersetzen das, um ihn zu erzürnen oder um ihn herauszufordern. Gemeint ist hier Gott. Auf Englisch würden wir sagen, das waren nicht einfach nur Sünden, die er bewusst gemacht hat, das waren In-Your-Face-Sünden. Das war mit Ansage ins Gesicht Gottes gespuckt. All diese Dinge, die hier erzählt werden, sind Dinge, die explizit von Gott untersagt wurden, verboten wurden. Er war keine Privatperson, die einfach Dinge machen kann und maximal kriegen das seine Nachbarn mit. Er war ein König, auf den die Menschen geschaut haben. Er war eine Verantwortungsperson. Er war eine Vorbildsperson. Alle schauen auf ihn. Und was macht er? Er zeigt Gott nicht nur wenig Respekt, sondern er spuckt ihm praktischer gesagt ins Gesicht. Und als ob das noch nicht reichen würde, kommt in Vers 9 eine Anmerkung, die den Vers 2 noch einmal auf eine neue Stufe stellt. Manasse verführt sein Volk, mehr Böses zu tun als die Nation drumherum. Und in Vers 16 heißt es, Manasse vergoss sehr viel Blut, sehr viel unschuldiges Blut, bis es Jerusalem damit angefüllt hatte, von einem Ende bis zum anderen. Wie stark kann eine Person es übertreiben? Wie frech kann eine Person sein? Wie dreist kann eine Person sein gegenüber einem irdischen Vater? Mein Sohn ist keine 3 Monate alt. Er ist etwas über 2. Und bisher kann er noch nicht richtig viel, was dem gleichkommt, was Manasse hier macht. Aber ich weiß, dass er älter werden wird und dass dann Meinungsverschiedenheiten irgendwann kommen. Marie und ich haben uns vorgenommen, das Beste zu versuchen, dass wir ihm einen sicheren Hafen bauen können. Aber auch die beste Erziehung ist keine Garantie dafür, dass ein Kind seine Eltern liebt, lieben lernt und weiter lieben wird. Es kann die Chancen erhöhen, eine Garantie ist es nicht. Unser Sohn hat in den letzten Wochen etwas Neues entdeckt, und zwar seine Stimme. Er ist noch weit davon entfernt, dass er reden kann, aber wenn er gut drauf ist, und manchmal kann man ihm so eine Art Gesprächsmotivation geben, wenn man hier unten so ein bisschen kraut und streichelt, dann fängt er an zu grinsen, zu lächeln und dann seine Stimme zu benutzen. Da kommen sehr süße Laute bei rum. Ich tue dann immer so, als ob er sich mit mir unterhalten würde. Was er genau meint, weiß ich ja nicht. Aber ich antworte ihm. Und das sind mit die wertvollsten Momente, die ich bisher erlebt habe. Keine 3 Monate alt. Aber mein kleiner James wird älter werden. Er wird sich irgendwann selbst als Person finden. Und es kann gut sein, dass er Wege geht, die mein Bruder und ich damals auch gegangen sind, die den Eltern, in dem Fall damals meiner Mutter, Schmerz zugefügt haben. Oder heute in diesem Fall, wenn James sich dafür entscheidet, andere Wege zu gehen als Mama und Papa und vielleicht sogar offen, frech, ohne Respekt mir und meiner Frau zu begegnen. Das ist alles im Bereich des Möglichen. Wie gesagt, wir tun das Beste, dass es nicht kommt, aber es ist möglich. Und jetzt stelle ich mir vor, dass mein Sohn, den ich über alles liebe und das wird auch so bleiben, später zu mir kommt und sagt, Papa, ich formuliere es mal nett, okay? Du kannst mich mal gern haben. Tschüss. Oder er bleibt zu Hause, benimmt sich aber genau so, dass er weiß, wenn ich das mache, dann habe ich Papa richtig verletzt. Wenn ich diese und jene Sachen mache, innerhalb oder außerhalb des Hauses, dann habe ich Mama komplett die Tränen in die Augen getrieben. Wie fühlt sich dann ein Elternteil? Es gibt Eltern unter uns hier, die aus meiner Sicht Veteranen, die schon um einiges weiter sind. Ihr habt sowas schon erlebt. Für Marie und mich ist das noch in der Zukunft. Wir werden sehen, wie es entwickelt. Gott aber ist noch ein Schritt weiter. Wenn er euch die Kindergeschichte noch in Erinnerung ruft, dann hat er eine Beziehung zu jedem einzelnen Menschen, die noch um Vielfaches intensiver ist als das, was ich zu meinem Sohn habe, geschweige denn zu meiner Gitarre. Und zu Recht wird er immer wieder als Vater präsentiert. Er begegnet als Vater. Was machst du als Elternteil, wenn dein Kind sich so verhält wie Manasse? Wenn es nicht nur dir gegenüber frech ist, dir offen ins Gesicht spuckt, gefühlt dein Haus anzündet und abreißen möchte und dann auch deinen Namen schlecht macht vor anderen. Denn der Effekt, der hier entsteht, beim Bau der Altäre im Haus des Herrn, Kapitel 4, ist genau das, was hier uns in Erinnerung gerufen wird. Hier heißt es nämlich, Manasse baute Altäre im Haus des Herrn, von dem der Herr gesagt hatte, in Jerusalem will ich meinen Namen niederlegen. Um es kurz zu fassen, der Name Gottes hat etwas zu tun mit seinem Wesen, mit seinem Charakter. Das Heiligtum ist eine Art Multifunktionsgebäude, was viele verschiedene Funktionen erfüllt, unter anderem eine Art erleben können, wie Gott ist, von seinem Charakter, von seiner Person, wie er mit dir und mir umgeht. In diesem Haus, was quasi eine Art begehbares Erlebnisland war, wo Menschen Gott erleben konnten, in seiner Vergebungsbereitschaft, in seiner Liebe, in all dem, was ihn ausmacht, hat jetzt Manasse, also dieser Sohn quasi aus dem Volk von Gott, hat fremde Götzen reingebracht, dorthin gesetzt, nicht einfach nur selbst angebetet, sondern die ganze Versammlung ermutigt, machen wir jetzt auch. Und wenn man sich nur ein bisschen mit dieser Geschichte beschäftigt hat, was in diesen Kulten, in diesen Anbetungsriten alles mit dabei war, dann wird man sehr schnell merken, diese Art von Gottesbild passt so gar nicht zu dem, wie sich Gott hier präsentieren möchte. Kurz zusammengefasst, Manasse hat es maßlos übertrieben. Wenn irgendjemand es geschafft hat, in seinem Leben alles reinzupacken, was einen irdischen, geschweige denn einen himmlischen Vater kränken und in Misskredit bringen könnte, dann Manasse. Was passiert jetzt? In Vers 10 kriegen wir einen kleinen Einblick, wie Gott reagiert. Also was macht er jetzt als Vater, als himmlischer Vater, als der, der sich eigentlich in seinem Volk der ganzen Welt zeigen wollte, wo aber sein Volk, vor allen Dingen jetzt auch der verantwortliche König, mal sowas von gar nicht seine Arbeit macht, sondern im Gegenteil seinen Namen in den Dreck zieht. Vers 10 heißt es, da redete der Herr durch seine Knechte die Propheten und sprach, weil Manasse, der König von Juda, diese Gräuel verübt hat, Schlimmes getan hat, mehr als alles, was die Amoriter getan haben, das war eines dieser Völker dort in der Gegend, mehr getan hat als die Amoriter, die vor ihm gewesen sind, und auch Juda durch seine Götzen zur Sünde verführt hat. Darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, siehe, ich will Unheil über Jerusalem und Juda bringen, dass jedem, der es hört, die beiden Ohren gellen soll. Beobachtung Nummer 1. Gott, kurz zusammengefasst, macht Folgendes. Du, Manasse, und du, größte Teil des Volkes, mit dem, was ihr da gerade macht, andere Götter mit reinbringen, ihnen dienen, sagt ihr letztlich im Prinzip, Gott, wir brauchen dich nicht. Wenn wir Probleme haben, wir haben unsere Götter, deine Hilfe brauchen wir nicht. Wenn du willst, kannst du auch gehen. Was Gott hier macht, ist, dass er letztlich ihnen die Konsequenzen nicht verwehrt ihres Handelns, sondern ihre Konsequenzen erleben lässt. Er scheint immer wieder hineinzurufen in diese Geschichte. Und irgendwann sagt er, okay, ich respektiere jetzt deine Entscheidung. Wenn ihr meint, eure Götter könne ich beschützen, wir werden sehen. Was passiert dann mit diesem Manasse und mit seinem Königreich? In Vers 16, 15 und 16 habt ihr das, was ich eben schon erwähnt habe, noch einmal schwarz auf weiß. Manasse vergoss unschuldiges Blut. Abgesehen eben von seinen Sünden, mit der er Juda zur Sünde verführt hatte. In Vers 17 und 18 wird diese Geschichte abgeschlossen. Und dann geht's mit dem Sohn von Manasse weiter. Wenn wir jetzt hier einen Punkt machen würden, wie zufrieden wärst du jetzt mit dieser Botschaft? Ganz ehrlich, du musst dich jetzt nicht melden, aber so innen drin. Das, was bei mir gekommen ist, als ich mir diese Geschichte noch einmal angeschaut habe, ist Spannung. So, was ist denn jetzt los? Und ich bin Gott so dankbar, dass wir noch einen Bericht haben, der erzählt, wie es da weiterging. Zweite Chronikebuch, Kapitel 33. Denn wenn hier die Geschichte von Manasse vorbei wäre, dann würde sie sich nicht unbedingt eignen für eine ermutigende Predigt, oder? Im zweiten Buch der Chroniken, in Kapitel 33, wird uns wieder die Geschichte von Manasse berichtet, aber es gibt noch einen Zusatz. Zunächst wird dasselbe erzählt, was wir von der Dynamik her im zweiten Buch der Könige auch schon gelesen haben, was Manasse alles gemacht hat. Dann wird noch berichtet, dass er gefangen genommen wird von seinen Feinden und gebunden, also gefesselt und mit einem Haken in der Nase abgeführt wird. Ein Zeichen der Demütigung. Also er als König wird gesackt, wird gefangen genommen, wird in die Ferne gebracht. Und das nicht einfach nur als Kriegsgefangene, sondern richtig als zur Schaustellung. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir in dieser Geschichte ab Vers 10 weiterlesen dürfen. Wieder wird berichtet, dass der Herr zu Manasse und seinem Volk redet. Manasse und sein Volk wollen nicht hören. In Vers 11 habt ihr dann die Gefangennahme und Manasse landet am Ende bei seinen Feinden in Babel. Und dann kommen Vers 12, 13 und 14. Nur als er, also Manasse, so bedrängt war in dieser Gefangenschaft, völlig gedemütigt, sein ganzer Stolz komplett am Boden, als er so bedrängt war, flehte er den Herrn, seinen Gott, an, demütigte sich vor dem Gott seiner Väter und betete zu ihm. Was macht jetzt dieser Gott, dieser Schöpfer, der sich immer wieder als Vater, als Elternteil präsentiert? Was wir eben gesehen haben im Königebuch ist, dass er Konsequenzen irgendwann zulässt. Dass er die Entscheidung seiner Kinder respektiert und sie ihren eigenen Weg gehen lässt. Und dann kommt der Höhepunkt in Vers 13. Gott und er ließ sich, heißt es hier, sich von ihm erbitten und er hörte sein Flehen und brachte ihn nach Jerusalem in seine Königsherrschaft zurück. Da erkannte Manasse, dass der Herr der wahre Gott ist. Offen gesagt hoffe ich, dass es mit meinem kleinen James nie so weit kommen wird, dass wir solche Auseinandersetzungen zu Hause haben werden. Es ist aber im Bereich des Möglichen, dass dieses kleine süße Baby heranwächst und aus irgendwelchen Gründen, vielleicht mache ich auch eigene Fehler, die das auch noch triggern bei ihm, irgendwann sagt, Papa, tschüss, bist für mich gestorben und so werde ich dich auch behandeln. Was ich dann machen werde, ist hoffentlich das, was ich hier Gott machen sehe. Gott lässt Konsequenzen deiner Entscheidung zu. Und wenn sie den Dreck führen, dann gehst du in den Dreck. Aber er geht mit dir und wartet. Er wartet mit einer Geduld, die für mich sprichwörtlich übermenschlich ist. Er hat nicht applaudiert und hat gesagt, Manasse, super, passt schon, was du machst. Er hat offen gesagt, Manasse, das geht gar nicht, was du da tust. Und was hat er auch gemacht? Er ist mitgegangen. Er ist mitgegangen und hat darauf gewartet, dass dieser Sohn von ihm umkehrt. Das, was du hier liest, ist das, was wir als Christen, als Adventisten Vergebung nennen. Manasse hat nachgefragt, Gott hat sie ihm gegeben. Ich hatte am Anfang den Tempel angesprochen, das Heiligtum, und eine kleine Randnotiz, um zu zeigen, was da mit Manasse eigentlich passiert ist, folgendes. Wenn du dich schon mit beschäftigt hast, ist das vielleicht nicht neu. Wenn nicht, vielleicht eine hilfreiche Information. Im Heiligtumsdienst, den Gott eingeführt hat, gab es Vorkehrungen, dass wenn Personen Sünde bei sich finden, Fehlverhalten gegenüber Gott, gegenüber anderen Menschen, dass es dort eine Möglichkeit gibt, wie sie trotzdem mit Gott wieder zusammenkommen können. Sie als fehlerhafte Menschen und er als reiner Gott. Ganz kurz zusammengefasst. Und da gab es die Form der Opfer. Das heißt, jemand ist symbolisch stellvertretend für meine Schuld gestorben. Da gab es Opfer für Personen, die eine Sünde begangen haben, aber es im Moment nicht wussten. Ihnen ist es irgendwie nicht aufgefallen. Dafür gab es Möglichkeiten für Versöhnung. Dann gab es noch Opfer, die für Menschen gedacht waren, die einen Schritt weitergegangen sind und bewusst etwas Falsches gemacht haben, danach aber gesagt haben, ich möchte bereuen, das tut mir leid, was ich dort gemacht habe, ich möchte mit Gott wieder zusammen sein und Gott hat dafür auch einen Weg geschaffen. Dafür gab es auch eine Möglichkeit, dass diese Mensch-Gott-Beziehung wieder zusammenkommen kann. Und dann gab es noch eine Kategorie von Sünde, die manchmal so beschrieben wird, eine Sünde mit erhobener Hand. Hast du vielleicht schon mal gehört. Wenn nicht, ist das genau das, was Manasse gemacht hat. Wenn du dich fragst, was war das, dieses Sünde mit erhobener Hand, dann war das genau das, was Manasse gemacht hat. Nicht einfach nur bewusst, sondern um Gott zum Zorn zu reizen. Die Sache ist, im Heiligtumsopfersystem war dafür kein Opfer vorgesehen. Für unbewusste Sünde ja, für bewusst begangene Sünde ja, aber für diese, ich nenne es mal Dreistigkeit, diese Level-Manasse-Sünde, war da erstmal nichts vorgesehen. Und wie kann es sein, dass Gott hier diesem Manasse trotzdem vergeben kann? Die Antwort darauf findest du in diesem Liedtext, den wir als musikalisches Stück vorhin gehört haben. Wenn du diesen Liedtext nicht kennst, schlag mit mir gerne im ersten Kapitel des Buches Matthäus auf. Neues Testament, gleich das erste Buch und dort Kapitel 1. Was die Geschichte sagt ist, Gott hat Manasse vergeben. Das war nicht nur 80-90% von Geduld, die man mal aufbringt, die man selten ausreizt als Mensch. Gott hat seine komplette Treue und Geduld bewahrt, ist mit diesem Manasse mitgegangen, diesem Menschen, der ihm offen ins Gesicht gespuckt hat, der seinen Namen in den Dreck gezogen hat. Er geht mit, weil er hofft, dass dieser Mensch sich einmal umdreht und zu dem Ergebnis kommt, wovon wir gerade gelesen haben. Dass Manasse im Keller seines Lebens, völlig im Sumpf, Gott und sein Angebot nochmal neu durchdenkt und sich dann doch dafür entscheidet. Wie aber hat Gott jetzt diesen Manasse vergeben können? Es gab doch keine Opfer dafür im System. Wie funktioniert das? Im ersten Kapitel von Matthäus findest du das, was auch Stammbaum von Jesus genannt wird. Dieser Stammbaum fängt bei Matthäus, bei Abraham an, geht so ein bisschen die Geschichte dieses Volkes durch und landet irgendwann dann bei Jesus. In diesem Stammbaum sind einige Personen, die, wenn man die Geschichte dieser Person kennt, erstaunlich wirken. Da sind Menschen dabei, wie zum Beispiel Rahab, eine Prostituierte, oder Ruth, eine heidnische Ausländerin. Und die Geschichte, die Matthäus erzählt, ist, dass Gott sein Versprechen an Abraham, wenn du noch weiter zurückgehen möchtest, das Versprechen aus dem Garten Eden selbst, direkt nach dem Sündenfall, durchzieht. Denn er hat gesagt, Sünde ist, kurz gesagt, ein Beziehungsbruch mit Gott und das hat Konsequenzen. Gott möchte diese Beziehung aber wieder zusammenbringen, nur die Frage ist, wie geht das, wie macht er das? Und im ersten Buch der Bibel, im dritten Kapitel, Vers 15, präsentiert er die Lösung so in Mini-Format und sagt, ich werde in den Nachkommen dieser Menschen einen schicken, der den Urheber der Sünde, Satan, den Verführer, besiegt, dabei aber selber sein Leben lassen wird. Und wenn du die Bibel liest und noch nie das gelesen hast, dann kommst du immer an einen Moment, wo du denkst, es soll doch diesen einen Sohn geben, diesen Retter. Und da passieren da Geschichten im Leben von einem Abraham und von anderen, wo du denkst, jetzt ist vorbei. Gott kann diese Linie, durch die Rettung kommen soll, das schafft er nicht. Das ist durch. Und immer wieder schafft es Gott, durch diese Linie hindurch, diese Abstammungslinie des Messias, des Retters, weiterzuführen. Und dann kommst du hier zu Vers 10. Hiskia aber zeugte Manasse, Manasse aber zeugte Amon. Amon aber zeugte Josia. Die Geschichte von Amon hat keine gute Bilanz. Die Geschichte von Josia, also der Enkel von Manasse, wiederum schon. Manasse ist im Stammbaum dessen, der später an dem hing, was wir hier stilistisch als dieses Holzkreuz haben. Das Opfersystem als eine Art Lehrbeispiel für das, wie Vergebung eigentlich funktioniert, hat das, was Manasse gemacht hat, das war zu groß für dieses System. Gott hat Manasse nur vergeben können, mit Blick auf den, der durch seine Familie mal kommen würde. Der hier in Matthäus beschrieben wird als Jesus, als Abstammung, unter anderem als Nachkomme von diesem Manasse. Wie konnte Gott Manasse vergeben? Er konnte nur Manasse vergeben mit Blick auf das Kreuz, mit Blick auf das, was er bereit war, für diesen Manasse zu tun. Und vor diesem Hintergrund macht unser Predigttext heute Sinn. In Römer Kapitel 5, Vers 8, ich lese es dir hier vor aus der Neuen Genfer Übersetzung, hast du diesen Gedanken kurz und bündig zusammengefasst. Pass auf. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb. Das ist das, warum wir, der Grund, warum wir hier dieses Kreuz hängen haben. Dass er für uns starb, als wir noch Sünder waren. Vers 9 heißt es, deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes, also das Blut von Jesus, für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Selbe Gedanke kommt jetzt in Vers 10 nochmal, denn wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Kann man schlimmer als Manasse treiben? Schwierig. Er hat die Latte, was das angeht, sehr hochgelegt. Ist deswegen Gottes Vergebung am Ende? Nein. Manasse war in absoluter Dunkelheit. Nicht, weil die Umstände ihn da irgendwie reingezogen hätten. Der ist da sehenden Auges rein, mit Ansage. Er hat Gott quasi mit erhobener Hand ins Gesicht gespuckt. Und in dieser absoluten Dunkelheit, als er dann da eingesperrt, gedemütigt bei seinen Feinden landet, begegnet er dem, was er vorher schon die ganze Zeit gehört hat. Diesem Gott, der sagt, ich bin da, wenn du dich entscheidest, umzukehren und zu leben. Wenn du dich dafür entscheidest, bringe ich dich ins Leben zurück. Er war in absoluter Dunkelheit und erlebt unendliche Gnade. Und wenn ich das für mich heute lese, dann habe ich da 2, 3 Gedanken, die ich mit dir teilen möchte. Vielleicht ist da einer für dich dabei. Manasse, als er im Gefängnis war, komplett gedemütigt, am Boden, Karriere zerstört, Leben auf dem Spiel, hätte auch genauso gut sagen können, wenn ich mir anschaue, was ich da gemacht habe. Allein diese Sache mit den Kindern durchs Feuer gehen lassen, da sind Dinge dabei, für die allein er schon aus dem Volk Gottes ausgeschlossen werden müsste. Die Bibel sagt da manchmal auch zu ausgerottet. Aber er hat den ganzen Katalog vollgemacht. Manasse hätte menschlich gesehen auch sagen können, ganz ehrlich, ich bin bei Gott unten durch. Das war's. Aber das, was du hier gelesen hast, im 2. Buch der Chroniker, ist etwas anderes. Er hat an Gott gedacht, er hat bereut und hat dieses Gnadengebot angenommen. Was macht es mit mir? Glaub nicht der Lüge, du seist ein hoffnungsloser Fall. Ich bin mir sicher, dass Satan das irgendwie versucht hat, diesen gefangenen, gedemütigten Manasse, der so viel Blut an seinen Händen hat, einzureden. Zu sagen, Manasse, ich zähle dir nur eine Sache auf, damit bist du bei Gott schon eh unten durch. Aber jetzt hast du noch das gemacht und diese Person umgebracht und diese Person und so weiter angegangen. Wenn irgendjemand rein menschlich gedacht den Grund gehabt hätte zu sagen, ich bin bei Gott unten durch, dann Manasse. Aber er hat sich nicht dazu entschlossen. Er hat nicht der Lüge geglaubt, dass er ein hoffnungsloser Fall ist. Es kann sein, dass Menschen von außen dich sehen und denken, na, aber jetzt ist wirklich gut. Manasses Königreich und seine Regierungszeit, 55 Jahre, das war die längste Regierungszeit eines Königs dort. Ich bin mir sicher, dass viele, die im Volk waren und die nicht bei diesen götzenanbeterischen Dingen mitgemacht haben, sich gedacht haben, also Manasse, ich weiß nicht, ob das noch was wird. Es kann sein, dass Menschen von außen aus guten oder nicht guten Gründen sagen, du bist unten durch. Für dich ist keine Chance mehr da. Aber diese Meinung zählt nicht. Es kann aber auch sein, dass du innerlich sagst, wenn ich mir auch nur 2 Sachen anschaue in meinem Leben, die ich mir geleistet habe, ich bin bei Gott unten durch, schau auf Manasse, glaub dieser Lüge nicht. Im 2. Buch Mose in Kapitel 34, Vers 7 heißt es nämlich, dass Gott ein barmherziger und gnädiger Gott ist, der geduldig ist und reich an Güte und Treue. Das ist ein schwarz auf weiß Versprechen für Leute wie Manasse, für Leute wie dich und mich. Manasses Leben war in Dreistigkeit und offener Auflehnung gegen Gott nicht zu überbieten. Und trotzdem hat er nicht der Lüge geglaubt, er sei zu weit. Was mir auch noch auffällt, ist, was danach passiert. Manasse lässt sich nämlich von Gott verändern. In Kapitel 33 im zweiten Buch der Chronik wird nämlich erzählt, dass er dann nach Hause kommt, aus der Gefangenschaft raus und dann anfängt und versucht, Dinge wieder zurechtzurücken, die er im Volk kaputt gemacht hat. Er versucht, Altären und Opferstätten für Götter abzuschaffen und den Blick wieder hin auf Gott zu lenken. Das gelingt ihm irgendwie auch, aber eine lange Regierungszeit mit so einem Vorbild, was er vorher war, hinterlässt Spuren im Volk, sodass das Volk nicht so ganz mitgehen kann. Aber er versucht es. Er lässt sich nicht nur von Gott einladen, vergeben zu werden, sondern er lässt sein eigenes Leben verändern. Er lässt ihn Teil seines Alltags werden. Das heißt, wenn du dich dazu entscheidest, vielleicht auch mit Blick auf Manasse zu sagen, okay, was ich mir da in meinem Leben geleistet habe, das könnte ich mir vielleicht nicht vergeben, aber der Gott von Manasse, der kann das vielleicht, dann lass ihn rein und lass ihn dein Leben verändern. Bei Freunden von Marie und mir waren wir unlängst zu Besuch und da hängt auf dem Gäste-WC ein Bild und da steht folgender Spruch drauf: Gott kann aus einer Wunde ein Wunder machen. Das ist die Geschichte von Manasse. Und da wir mit dem Bild des Vaters angefangen haben, möchte ich mit dem auch enden, denn ich als Papa, als neuer Papa eines kleinen Sohnes, frage ich mich, Gott ist hier mein Vorbild. Was wird passieren, wenn mein Sohn auch nur ansatzweise in die Richtung von einem Manasse gehen wird? Wie werde ich ihm dann begegnen? Und wenn ihr vor ein paar Wochen da wart, da hat Heinz Scheiniger schon über diesen Punkt geredet, das will ich hier gar nicht weiter ausführen, aber ein Kerngedanke ist mir hängen geblieben, und zwar: Das, was wir im Alltag machen, hat die größte Auswirkung auf unser Umfeld. Heute ist gut, wenn wir uns am Sabbat darauf fokussieren, aber für meinen Sohn wird noch viel spannender sein, was er von seinem Papa von Sonntag bis Freitag erlebt. Denn Papa kann hier oben ganz, ganz viel erzählen, aber mein Sohn wird automatisch abgleichen und schauen, Papa erzählt hier oben das und was macht er jetzt aber bei mir zu Hause? Er wird den Abgleich machen. Und dort kommt für mich der letzte Gedanke, der mich besonders hier bewegt hat, zur Geltung. Und zwar hat Ellen White das hier im Buch Christi Gleichnis gesagt, im Kapitel 11. Ich lese es euch zuerst auf Englisch vor und danach meine deutsche Übersetzung. Sie sagt nämlich auf das alles, was wir hier besprochen haben, die Begegnung mit Gott, folgendes: The truth, as it is in Jesus, can be experienced, but never explained. The truth, as it is in Jesus, can be experienced, but never explained. Zu Deutsch in etwa: Die Wahrheit, so wie sie in Jesus ist, die kannst du erfahren, aber niemals erklären. Und für den Fall, dass du Elternteil hier bist oder vielleicht mal überlegst, es zu werden, nicht nur im Blick auf dein eigenes Leben, schau die Geschichte von Manasse an. Wenn es Hoffnung gibt in einer Geschichte, dann in der von Manasse. Und dann, wenn du an dein eigenes Kind denkst oder vielleicht zukünftige Kinder oder auch vielleicht einfach Menschen um dich herum, für die du Verantwortung hast, dann ist es gut, wenn du über Jesus redest. Noch wichtiger ist aber, dass sie ihn durch dich erleben können. Mein Sohn wird mich und meine Frau reden hören. Irgendwann wird er wirklich mit mir reden können. Und dann wird er abgleichen, was sagt denn der Papa da oben am Sabbatmorgen auf der Kanzel? Und was macht er am Sabbatabend oder am Freitagabend oder am Mittwochabend bei uns zu Hause? Gott ist derjenige, der Menschen befähigt, sich zu ändern. Schau dir den Manasse an. Viel schiefer kann dein Leben nicht mehr gehen. Und trotzdem, in den Jahren, die ihm geblieben sind, hat er Gott reingelassen, hat seine Vergebung angenommen und sie wirken lassen. Und genau da sind wir am Punkt der heutigen Predigt. Ich kann euch hier viel erzählen. Du kannst dir auch viele Dinge anhören. Aber es ist eine Sache, das zu hören und Informationen zu verstehen. Es ist eine andere Sache, diesen Gott der Bibel als Person kennenzulernen. Diesen Schritt, der ist nur dir vorbehalten. Und du hast heute die Möglichkeit, diese Gnade Gottes, die Manasse erlebt hat, reinzulassen. Die Frage ist, wirst du das heute tun? Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.